So, jetzt haben sie eine Strecke und dann fährt auch nichts. Ich sage immer, wer es richtig kompliziert und schwierig haben will, der muss nach Deutschland gehen. Also sie müssen 10.000 bis 15.000 Autos produzieren und wegwerfen.
Die Strecke zwischen Ulm und Augsburg ist rund 85 Kilometer lang. Das sind 0,25% des gesamten Streckennetzes der Deutschen Bahn. Es gibt jemanden, der für diese 33.400 Kilometer verantwortlich ist. Das ist Dr. Philipp Nagel, der Vorstandsvorsitzende der DB InfraGo AG, ehemals DB Netz AG, und damit unser oberster Chef. Wir sind heute bei ihm in Frankfurt zu Besuch. Hallo, Herr Dr. Nagel.
Hallo.
Als Vorstandsvorsitzender sind Sie bestimmt nicht begeistert, wenn Sie mit dem Zug unpünktlich unterwegs sind. Was machen Sie in diesem Fall?
Also dazu muss man sagen, ich bin extrem viel mit dem Zug unterwegs, 60.000, 70.000 Kilometer im Jahr. Und ich kenne natürlich alle Tiefen und Höhen und Tiefen, die man beim Bahnfahren so erleben kann. Bin auch begeisterter Bahnfahrer. Die Unpünktlichkeit ist natürlich für alle, insbesondere natürlich für Reisende, eine sehr unangenehme Sache. Ist aber auch für die Bahn selbst eine sehr schlechte Sache, weil das, was wir alle als Fahrplan kennen, ist unser Produkt für den Kunden, aber es ist auch unser Produktionsplan. Und Unpünktlichkeit bedeutet für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner auch ein Problem in ihrer Produktion, sozusagen in der Leistung, die wir erbringen. Und wenn eine Verspätung da ist, ist sehr, sehr viel Arbeit von ganz vielen Kolleginnen und Kollegen notwendig, um das wieder in Ordnung zu bringen. Es beginnt quasi von einer richtigen Information, muss ich Anschlüsse einhalten, geht aber dann weiter zu, da ist vielleicht irgendwie eine Lokführerin oder ein Lokführer drauf, der irgendwo einen anderen Zug übernehmen muss, wo man gucken muss, okay, wie vermeide ich das jetzt, der auch noch unpünktlich fährt. Das geht weiter bis, ist der Zug dann eigentlich nicht in der Werkstatt, wo Leute darauf warten, dass er repariert wird. Das geht hin zu, was machen wir eigentlich? Der kommt jetzt nach von mir aus Stuttgart in den Bahnhof. Da hat er gar keinen Platz, weil da steht schon ein anderer Zug. Das geht weiter. Wir haben eigentlich eine Baumaßnahme. Die wollten wir machen. Jetzt kommt der Zug aber später. Können wir die Baumaßnahme schon beginnen oder nicht? Das hat dann Auswirkungen auf, sagen wir mal, auch die Qualität oft an einem anderen Tag, weil ein Zug, der vielleicht abends hätte in Hamburg ankommen sollen, dort nicht angekommen ist und am nächsten Tag nicht zur Verfügung steht, um wieder von Hamburg nach Stuttgart zu fahren. Also das hat für uns immer große Auswirkungen und deswegen ist Unpünktlichkeit nicht nur unmittelbar für denjenigen oder diejenige, die im Zug sitzt, schlecht, sondern eben auch für das ganze Bahnsystem und zieht dann wie eine große Welle oft auch durch ganz Deutschland.
Apropos hohe Welle, die Haushaltsdebatte hat Anfang des Jahres auch eine hohe Welle geschlagen. Der Bund stellt weniger Geld für den Neu- und Ausbau der Schiene zur Verfügung als ursprünglich geplant. Gibt es demnächst noch Neubaustrecken?
Dazu muss man sagen, dass Deutschland in den letzten Jahren pro Kopf, das ist ja auch viel dargestellt, für den Neu- und Ausbau relativ wenig Geld ausgegeben hat. Die Entwicklung wollen natürlich alle gerne umkehren. Dazu braucht es allerdings deutlich mehr Mittel, als man pro Jahr ausgegeben hat, war grob ungefähr knapp 2 Milliarden pro Jahr, die Vergangenheit, damit man auf ein Niveau kommt, um ausreichend viele neue Ausbaustrecken zu bauen oder um auch so ein ähnliches Pro-Kopf-Niveau von Österreich, von der Schweiz rede ich gar nicht, zum Beispiel zu erreichen, müsste man die Mittel deutlich erhöhen, weil man sonst, und das ist halt im Eisenbahnsektor passiert, im Vergleich einfach zurückfällt. Und wir würden halt, wenn wir nicht mehr als diese 2 Milliarden pro Jahr ausgeben, weiter zurückfallen und zu wenig Neu- und Ausbau machen. Daher mehr Mittel für Neu- und Ausbau sind erforderlich, wenn man einigermaßen auf so einen, ich sag mal, europäischen Standard kommen möchte.
Das heißt jetzt auch aus eigenem Interesse um das Bahnprojekt um Augsburg müssen wir uns zumindest derzeit keine Sorgen machen.
Ja, das Ulm-Augsburg ist erstmal in Planung und alle Projekte, die in Planung sind, können sowieso fortgeführt werden. Spannend wird es dann, wenn es in den Bau kommt. Wir sind, das muss man sagen, gerade auf auch so einer Strecke wie Ulm-Augsburg, obwohl die quasi im Herzen von Europa liegt. Ja? Also wenn man ein bisschen größer denkt, fahren da ja Züge von Paris nach Wien und noch weiter nach Osteuropa drüber. Also eine sehr wichtige Magistrale. Und alle anderen sozusagen, also die Franzosen sowieso, aber auch die Österreicher, haben dieses Teil der Magistrale schon viergleisig ausgebaut. Deutschland auch zum Teil, also zum Beispiel zwischen München und Augsburg oder zwischen Ulm und Stuttgart, wird er jetzt dann bald fertig, bis Mannheim. Also ist auch schon was passiert. Und daher kommt diesem Stück natürlich auch eine nicht nur jetzt lokale, sondern eine deutlich überregionale Bedeutung bei. Tagzüge von Paris nach Wien sind bald realistisch und mit diesem Stück auch sehr wichtig. Damit auch natürlich eine deutlich bessere Verbindung auf der Schiene, etwa von Ulm und Augsburg, weil die natürlich auch immer Halte wären von solchen Zügen.
Sind wir schon mal erleichtert. Zuletzt wurde auch viel über die Generalsanierung und Hochleistungskorridore gesprochen. Können Sie kurz erklären, was es damit auf sich hat?
Naja, das hat eigentlich einen relativ direkten Zusammenhang mit den zu wenig Neu- und Ausbaustrecken. Deutschland hat eben über viele Jahre zu wenig in Neu- und Ausbaustrecken investiert. Und das hat jetzt dazu geführt, dass man an den hochbelasteten, also mit vielen Zügen genutzten Schieneninfrastrukturen das Problem hat, dass die auf der einen Seite stark überlastet sind, aber dass dort auch wenig gebaut werden konnte, weil dort so viele Züge fahren wollen. Und jetzt hat man aber keine Neubaustrecke, weil im Optimalfall baut man eine Neubaustrecke und saniert dann die Bestandsstrecke. Also das ist so das, wie man das eigentlich machen würde. Wenn man aber keine Neubaustrecke gebaut hat, dann bleibt einem ja nur die alte Strecke. Daher ist die kurzfristige einzige Lösung, die man hat, diese sehr hochbelasteten Altbaustrecken, wie es etwa auch zwischen Ulm und Augsburg ist, so umfangreich zu sanieren, dass sie zumindest noch, bis die Neubaustrecke da ist, durchhalten, mit einer einigermaßen guten Qualität und Pünktlichkeit. Das ändert aber nichts daran, dass die Strecke zwischen Ulm und Augsburg etwa trotzdem überlastet sein wird. Also sie ist dann halt bestmöglich in Schuss, aber überlastet.
Dieses Jahr gucken ja sehr viele auf die Riedbahn. Was ist Ihr Plan für den 15. Dezember?
Ja, das wäre ich gerne gefragt. Ich fahre da natürlich mit dem Zug drüber, das ist ganz klar. Sie zeigt dann eben, wie das dann aussieht. Ne? Also da, wir machen einfach das Beste draus. Ne? Das ist so ein bisschen wie wenn man selber ein kleines Häuschen hat. Man kann sich aber keine große Villa leisten. Und dann denkt man sich, gut, dann nehme ich mein Erspartes und mache mir dafür mein Häuschen so schön wie möglich. Und so richte alles her, auch die ganze, was hinter der Wand ist, ja, Installation, was alles, sozusagen, was man halt wirklich machen kann. Damit man dann, wie man in Österreich sagen würde, einige Jahre Ruhe hat. Ja, eben auf dem bestmöglichen Stand. Und das kann auch sehr schön sein, ist halt dann trotzdem kein großes Haus. Aber genau das machen wir da. Ne? Wir renovieren die Strecke mit allem, was die Technik und die Bautechnologie und das, was man eben machen kann. Und besser geht es dann nicht. Und auch dort ist es ja so, dass wir dort genauso auf eine Neubaustrecke warten, die auch dringend erforderlich ist.
Vielleicht noch ein kleiner Hinweis für unsere Hörerinnen und Hörer. Die Riedbahn ist die Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim.
Genau, einer der drei Strecken.
Einer der drei, okay.
Genau,
Sie wissen es besser.
Es gibt eigentlich quasi drei große Strecken.
Okay.
Wenn man jetzt ein bisschen den größeren Einzugsbereich von Frankfurt und Mannheim sieht. Und das ist die wichtigste. Da fahren die meisten Züge. Mhm. Und es gibt dann noch zwei andere, die Main-Neckar-Bahn und die Ludwigsbahn. Und die tragen sozusagen während der Sanierung die Last des Verkehrs. Mhm. Und die wichtigste Strecke, also sozusagen die in der Mitte, die wird dann eben generalsaniert. Okay. Und dort braucht man sozusagen eigentlich von der Nachfrage her eine vierte Strecke, die Neubaustrecke, die dort auch geplant ist. Da sieht man auch im Verhältnis, wird ja oft diskutiert, nein, wir haben ja schon zwei Gleise, braucht man vier. Mhm. Und das ist auf jeden Fall erforderlich, gerade auf so einer wirklich wichtigen Magistrale ist man am Ende immer dort, dass man vier Gleise braucht, um wirklich alles gut bedienen zu können, Nahverkehr, Güterverkehr und Fernverkehr.
Künftig sollen Fahrgäste nicht mehr so lange auf ihren Anschluss warten müssen. Grund dafür ist der Deutschlandtakt, ein integraler Taktfahrplan, wie es ihn in der Schweiz zum Beispiel schon lange gibt. Damit dieser Deutschlandtakt funktioniert, muss noch einiges gebaut werden. Welche Rolle spielt das Bahnprojekt Ulm-Augsburg denn dabei?
Ja, gerade bei Ulm-Augsburg ist es eigentlich sehr schön, denn die Deutschlandtakt-Logik macht ja sogenannte Knoten, Bahnhöfe immer mit einem Abstand von ungefähr etwas unter einer halben Stunde Fahrzeit im Fernverkehr oder auch im Nahverkehr. Das bedeutet, wenn Sie das jetzt mal auf der Achse da angucken, die Idee ist eben, dass Sie von München nach Augsburg, da fährt man heute schon ungefähr eine halbe Stunde, und dann von Augsburg nach Ulm fahren Sie eine halbe Stunde, sobald Stuttgart 21 fertig ist, fahren Sie von Ulm nach Stuttgart eine halbe Stunde, dann ist auch in Plan, noch eine etwas leichte Beschleunigung zu machen, sodass man auch von Stuttgart nach Mannheim in einer halben Stunde fährt. Und mit der Neubaustrecke fahren sie dann auch nach Frankfurt eine halbe Stunde. Und das ist genauso, wie es in der Schweiz ist, für einen integralen Taktfahrplan optimal. Weil dann fahren die Fernzüge in alle halben Stunden immer eine halbe Stunde. Und sie bekommen einen komplett symmetrischen Grundraster, auf der, darf man nicht vergessen, ne, das ist ja im Personenverkehr die wichtigste und nachfolgestärkste Achse Deutschland. Man nennt das westdeutsche C, also von München über Ulm, Mannheim, Frankfurt, dann Köln, Düsseldorf, Dortmund bis hoch nach Hamburg. Das ist das C. Und wenn Sie auf dieser Strecke sozusagen so ein Taktgefüge einbauen, alle halben Stunden einen Zug, der irgendwie alle halben Stunden hält, dann haben Sie sozusagen auch in der schweizerischen reinen Taktphilosophie den optimalen Fahrplan, um dann auch natürlich eine wahnsinnig optimale Verdichtung. Weil was ist der Vorteil? Sie wissen, ich kann immer alle halben Stunden fahren und auch die Anschlüsse in den Bahnhöfen, also wenn ich jetzt nicht direkt nach Köln will, sondern irgendwo in den Vorort von Köln, Düren zum Beispiel, dann wissen Sie, ich kann immer von Augsburg nach Düren fahren, alle halben Stunden. Und Sie brauchen nicht sozusagen in dem Optimalfall gar nicht mehr einen Fahrplan gucken. Sie wissen, ist ganz egal, wo ich da hin will, kann ich alle halben Stunden fahren. Und das ist sozusagen das Attraktive. Deswegen sind eben diese Kantenfahrzeiten von etwas unter einer halben Stunde sehr wichtig, weil wenn Sie das nämlich nicht schaffen und 38 Minuten fahren, dann funktioniert das System nicht. Dann geraten Sie aus den Fugen und dann müssen Sie entweder eine Stunde fahren, aber dann fährt alles eine halbe Stunde länger, oder es eben versuchen, unter diese halbe Stunde zu bringen. Und das ist eigentlich jetzt für diese Achse, und deswegen ist Ulm-Augsburg so wichtig, das liegt total nahe. Weil wenn man die Investitionen zusammenzählt von allen Infrastrukturinvestitionen, die da schon gemacht wurden, jetzt rechne ich mal nur bis Köln, ja? Also man hat München-Augsburg viergleisig ausgebaut, man hat Ulm die Neubaustrecke nach Wendlingen gebaut, Stuttgart 21, die Neubaustrecke Stuttgart-Mannheim. Jetzt nehmen wir mal die Generalsanierung der Riedbahn plus dann da auch eine Neubaustrecke. Dann hat man den neuen Flughafenbahnhof in Frankfurt schon gebaut. Die Neubaustrecke von Frankfurt nach Köln gibt es schon. Das heißt, sie haben eigentlich schon, ich sag mal, zwei Drittel bis drei Viertel haben wir schon geschafft von dem Ziel. Und dafür haben unsere Vorfahrerinnen und Vorfahren viele Milliarden schon ausgegeben. Und jetzt wäre es natürlich ein bisschen schade, wenn wir die letzten Stücke, die noch fehlen, nicht auch angehen würden, weil das, was am Ende dann erreichbar ist, ist, habe ich eingangs beschrieben, natürlich schon sehr, sehr attraktiv.
Wenn jemand noch mehr zum Thema Deutschlandtakt hören möchte, dann empfehle ich auch unsere Folge mit dem Dr. Christian Loos vom Verkehrsclub Deutschland. Herr Dr. Nagel, Stichwort digitale Schiene. Eisenbahn ist Stahl auf Stahl. Was kann man da digitalisieren?
Das ist völlig richtig. Die Eisenbahn ist Stahl auf Stahl und es fahren Menschen und Güter damit. Das ist sozusagen das Wichtige. Und das Schöne am Stahl auf Stahl und an der Eisenbahn ist grundsätzlich, dass es wahnsinnig nachhaltig ist, aus zwei Gründen. Und zwar ganz tief physikalisch, nicht esoterisch. Zwei Gründe sind das. Erstens ist sie ein Kollektivverkehrsmittel mit sehr geringem physikalischen Widerstand durch das Stahl auf Stahl, anders als Gummi auf Asphalt. Das heißt, dadurch, dass wir viele Leute in einem Fahrzeug sitzen und wir sehr geringen Rollwiderstand haben, ist die Energie, die wir aufwenden müssen, für den Transport auf der Schiene viel geringer als auf der Straße, weil sie dort nicht so viele Menschen in ein Fahrzeug bekommen und weil sie die viel höhere Energie brauchen. So, das heißt, egal was sie dann machen, ob, auch wenn das Auto elektrisch fährt, das hat keinen Einfluss auf diese Faktoren, nämlich dass sie grundsätzlich einen viel, viel energieschonendere Transportmöglichkeit haben. Deswegen ist es auch so gut, die Eisenbahn langfristig zu betrachten, weil wenn unsere Nachfahren irgendwann eben Energie sparen müssen, dann ist es gut, wenn sie die Eisenbahn haben, weil sie können sie dann einfach nicht bauen, sondern sie wissen, okay, ich kann damit sehr energieeffizient durch ganz Deutschland fahren. So, und auch natürlich ins Ausland. Also das ist das Erste. Das Zweite, was bei der Eisenbahn inhärent ist, ist, dass sie sehr nachhaltig ist im Thema Ressourcen für die Schienen und die Fahrzeuge. Also so ein ICE können Sie sich umrechnen ungefähr, der bringt so viel Transportleistung in seinem Leben wie 10.000 bis 15.000 Autos. Also Sie müssen 10.000 bis 15.000 Autos produzieren und wegwerfen, damit Sie das an Transportleistung machen können, was ein einziger ICE schafft. Der wird immer wieder repariert, gepflegt und kann locker 30 bis 40 Jahre durchhalten. Ja? Ein Auto hält vielleicht 10 Jahre. Ja? Der kann 20 Millionen Kilometer fahren, ein Auto kann vielleicht 200, 250.000 Kilometer fahren. Also es ist sozusagen diese zwei Gründe, das ist sehr, 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 sehr interessant bei der Eisenbahn. Und was sie eben auch, und das ist jetzt neu, weil sie Digitalisierung angesprochen haben, sie lässt sich sehr einfach digitalisieren. Heute war in den Nachrichten, Apple steigt aus dem Thema Autoproduktion aus, weil die wollten ja ein selbstfahrendes Auto bauen. Da sind die draufgekommen, offensichtlich selbst Apple, ne, die wertvollste Firma der Welt und mit IT-Kompetenz, schafft es auf der Straße nicht. Ne. Können Sie sich angucken, wie viele Tesla-Tote es schon gab wegen Autopilote. Weil das ist ja sehr schwierige Aufgabe, den motorisierten Individualverkehr digital zu gestalten. Für die Eisenbahn ist es besonders, kommt es besonders entgegen, weil wir den großen Vorteil haben bei der Eisenbahn, dass wir spurgeführt sind und auch heute schon, auch selbst unsere alten Stellwerke zum Beispiel und auch die alten Fahrzeuge immer schon mit technischer Sicherung fahren. Also auch jetzt, wenn Sie im Zug sitzen, wird der Zug technisch überwacht und es wird geguckt, fährt er schnell genug oder fährt er nicht zu schnell. Es wird sichergestellt, dass er auf das richtige Gleis fährt, dass er am rechten Moment anhält. Das überwacht alles schon jetzt Technik. Und die lässt sich eigentlich sehr gut digitalisieren. Und da kann man dann noch mehr Kapazität und Pünktlichkeit gewinnen, wenn man das noch weiter fortführt. Es ist eigentlich eine Fortführung einer Technologie, die es heute schon bei der Eisenbahn gibt und die man natürlich jetzt noch weiter verbessern kann. So, und das ist jetzt eben der spannende Vorteil von der Eisenbahn, dass es nicht die Investition braucht, jetzt die Apple ausgeben muss und daran scheitert, sondern dass man das einfach fortführen kann und das machen wir auch und die weitere Digitalisierung eben dazu nutzen können, um mehr Züge zu fahren. Das ist übrigens auch deshalb ein wesentlicher Grund, warum Eisenbahnfahren so sicher ist, weil es eben jetzt schon stark technisch überwacht ist und das Autofahren ja nicht, ne? Also das hängt immer am Fahrer, ob was passiert oder nicht und das ist bei der Eisenbahn eben nicht so und deswegen ist Eisenbahnfahren auch aktuell schon so sicher, dass es eigentlich kaum schwere Unfälle mit Fahrgästen überhaupt gibt, ja, im Vergleich zu den vielen Unfällen, die man im Straßenverkehr hat.
Dr. Nagel, ich würde noch mehr auf die Infrastruktur zu sprechen kommen. Sie hatten vorher schon mal die Auswirkung von den schlechten Pünktlichkeitswerten angesprochen. Immer wieder heißt es, die marode Infrastruktur sei dafür verantwortlich. Frage an den Chef eben dieser Infrastruktur. Trifft das den Kern der Sache?
Naja, die Infrastruktur ist natürlich ganz wichtig und muss auch sehr gut funktionieren, weil, wir haben es ja schon gesehen vorher, es fahren halt in Deutschland wahnsinnig viele Züge, und weil die Nachfrage da ist, die Menschen wollen gerne Bahn fahren. Und ein Fehler in der Infrastruktur bedeutet halt immer, dass sehr viele Züge davon betroffen sind, weil ja halt so viele Züge fahren wollen. Ne? Wenn jetzt eine Störung an der Weiche vorliegt, ist ja unser System sehr auf Sicherheit geprägt. Das heißt, da darf erstmal kein Zug drüber fahren, muss ja jemand hinfahren, muss gucken, was da ist, reparieren und so weiter. Und das ist immer eine große Einschränkung. Daher ist jeder Euro, den wir in die Infrastruktur investieren, was Qualität und Pünktlichkeit betrifft, sehr wertvoll, ne, weil er eben dann viele Züge davor bewahrt, eine Verspätung zu erleiden. Der zweite Aspekt ist eben, das ist gerade bei den neuen Ausbauprojekten wichtig, je mehr Kapazität wir haben, je mehr Möglichkeiten wir haben, dass Zug fahren kann, desto weniger sind die Einflüsse, wenn irgendwas ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel, ganz Typisch hatten wir jetzt eben gerade auf der Strecke auch die Tage, da war eine abgängige Person und da war unklar, ob die Person vielleicht Suizidgedanken hat. Und man hat die Bahnstrecke in der Nähe des Wohnortes gesperrt, bis man die Person gefunden hat. Hat aber leider 4 Stunden gedauert. Das heißt, so eine Hauptstrecke ist für 4 Stunden gesperrt. Das passiert öfter. Ist aus Sicherheitsgründen auch nachvollziehbar. So, jetzt haben sie eine Strecke und dann fährt auch nichts. Dann müssen sie entweder warten oder umleiten. Das ist natürlich für die Reisenden eine Katastrophe. Wenn sie aber 2 Strecken haben, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel schon zwischen Ulm und Wendlingen, wo die Nordbahnstrecke da ist, dass wir da einfach viel mehr Stabilität im Bahnsystem drin haben. Weil wenn bei einer Strecke mal eine Sperrung auftritt, haben wir die andere Strecke und dann können die Züge einfach die andere Strecke nehmen. Und das führt natürlich zu einer Extremstabilisierung, weil sie eben nicht darauf angewiesen sind, dass eine einzelne Strecke immer 24/7 verfügbar ist, weil das ist das, was die Kunden erwarten. Wenn ich da fahre, muss es gehen. Ist aber nicht die Realität, weil es eben viele Einflussfaktoren gibt, jetzt auch außerhalb dessen, dass was kaputt sein kann, die dazu führen, dass eine Strecke nicht befahren werden kann.
Apropos Kunden. Ich erlebe Bahnbashing auch immer wieder im Bekanntenkreis. Ein Tipp vom Chef, was kann ich erwidern, wenn auf der Bahn mal wieder so rumgehackt wird?
Ja, sie nuscheln einfach und sagen nicht Deutsche Bahn, sondern Deutsche Bank. Dann werden sie genauso schlecht behandelt. Nein, Scherz beiseite. Das ist leider, ich bin ja aus Österreich, da ist das nicht so. Und das ist in Deutschland richtig. Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, ob das der richtige Weg ist, dass etwas, wo man auf der einen Seite sagt, das ist sehr wichtig und wir wollen gerne eine bessere Bahn und wir wollen gerne, dass wir alle eine tolle Eisenbahn haben. Und dass man es gleichzeitig so schlecht macht. Weil das trifft dann den Angesprochenen immer im Herzen, weil du sagst, naja, wenn wir das, was wir gerne haben, so schlecht machen, wer soll denn dann dafür arbeiten? Ja, da dachte man ja, da wollen wir die Besten und da wollen wir auch eine Finanzierung und alles. Und wenn wir im gleichen Atemzug sagen, ist alles so schrecklich, dann weiß ich nicht, sonst passt das irgendwie nicht zusammen, ja? Ich gehe ja auch nicht, wenn ich krank bin, zum Arzt, ne, und sage, können Sie mir bitte helfen, das Gesundheitssystem in Deutschland ist so schrecklich. Gerade die Ärzte, die verdienen viel Geld und machen nichts. Also würde man ja auch nicht machen, ne? Sondern man würde ja versuchen, das, was man, wo man darauf angewiesen ist und wo man denkt, dass man mehr, würde man sagen, okay, man begegnet dem positiv und sagt, Mensch, was machst du da eigentlich und wieso ist, also man kann ja durchaus Verständnis oder sich Fragen stellen, aber ich finde, man muss eigentlich motivierend sein und sagen, ja, also wir sehen, es ist wichtig, also muss man auch was dafür tun. Und wenn man es einfach nur schlecht macht, finde ich, das hat einfach keinen wesentlichen Beitrag.
Finde ich gut. Wird ausprobiert.
Ja, probieren Sie mal aus. Da haben die Schlucken die meisten dann immer. Ne?
Sie waren bei der ÖBB, der Österreichischen Bundesbahn, tätig, bringen also zur DB ÖBB-Expertise mit. In unserem Nachbarland läuft es offenbar besser. Was können wir uns denn da noch abschauen? Ja.
Also es ist ziemlich einfach. Die haben wahnsinnig viel Infrastruktur investiert, auch Neubaustrecken gebaut, sehr viele. Bauen lange Tunnels, bauen, in Fortsetzung ist das eigentlich wunderbar, zwischen Salzburg und Wien, also ihre Ost-West-Achse, stark weiter aus, ist schon stark ausgebaut. Was wir jetzt gerade angesprochen haben, sehr positive Einstellung zur Bahn, die sich eigentlich damals, als sie angefangen hat, vorher war die übrigens auch schlecht. Die waren so unpünktlich, also bis 2008 war die ÖBB unpünktlicher als die DB. Dann hat sich das gedreht durch die Investitionen. Und es ist eigentlich der Beweis dafür, dass man durch konsequente Investitionen und Verbesserung der Infrastruktur echt viel erreichen kann. Es ist genau das eingetreten, was auch die meisten Leute annehmen. Wenn die Infrastruktur besser ist, wird die Pünktlichkeit besser und dann steigt auch der Zuspruch der Bevölkerung und auch die Nutzung der Bahn. Und genau das ist passiert. Also deswegen Österreich ist ja, glaube ich, jetzt Erster oder Zweiter im Bahnfahren pro Kopf in Europa. Und das hat sich massiv gesteigert. Und wir sozusagen, also wir machen hier jetzt de facto eigentlich ein bisschen ein ähnliches Modell, weil es halt sicherlich funktioniert. Also es ist logisch und es hat schon funktioniert. Also würde ich sagen, ist es auch in Deutschland möglich.
Seit der Bahnreform 1995 ist das Streckennetz kleiner geworden. Personen- und Güterverkehr sind aber massiv gestiegen. Wie passt das zusammen?
Ja, also dazu muss man wissen, dass es auch übrigens in Österreich genauso passiert, dass das Streckennetz und das, wofür die Eisenbahn verwendet wurde oder wie sie gebaut und entstanden ist, meistens ja im 19. Jahrhundert, dass es nicht vollständig den heutigen Bedürfnissen und Anforderungen der Eisenbahn entspricht oder an die Eisenbahn entspricht. Deswegen, ich bin ja sonst bekannt als Eisenbahn-Fan und auch ein bisschen Eisenbahn-Nerd. Trotzdem muss man natürlich auch immer drauf gucken, was macht die Eisenbahn heute, wo hat sie ihren Beitrag und wo hat sie den auch nicht mehr. Und deswegen wurden sowohl eigentlich in ganz Europa gerade sehr gering genutzte Nebenbahnstrecken stillgelegt. Und das macht auch in gewisser Weise Sinn, wenn man das Automobil als technologisches Faktum annimmt, dann ist es nun mal sinnvoll, es so zu machen, wie man es heute eigentlich macht, nämlich dass man größere Strecken hat, wo der Nahverkehr sehr dicht und attraktiv fährt, also stündlich, halbstündlich, sodass die Menschen dann eigentlich mit ihrem Auto die erste Meile sozusagen zurücklegen bis zum Bahnhof, was sie so in den Regelfall sowieso tun würden, weil sie irgendwo im ländlichen Raum sind, ne? Müssen sie gucken, wie kommen sie zur nächsten Bahnstation. Und dann ist es tendenziell für die Menschen eigentlich attraktiver zu sagen, bevor ich 3 Kilometer zum Bahnhof fahre, wo alle 1 oder 2 Stunden ein Zug fährt, fahre ich lieber noch 5 Kilometer weiter zu einer Strecke, wo alle halben Stunden ein Zug fährt. Das ist dann eigentlich sozusagen das, was passiert ist. Und daher kam es dann in allen Ländern zu so einer Reduktion der Flächenstrecken zugunsten eigentlich einer Aufwertung der Hauptstrecken, weil das eigentlich in der Kombination richtig ist. Also die Strecken muss man nicht vergessen, diese Nebenstrecken wurden gebaut, als das Automobil noch nicht verfügbar war. Da macht es natürlich Sinn. Und deswegen macht es heutzutage aber keinen Sinn mehr, 2 Infrastrukturen in sehr dünn besiedelte Gebiete vorzuhalten. Das ist auch für die Eisenbahn schlecht, weil sie dann ihr Geld quasi, wenn ich jetzt nicht nur 33.000 Kilometer, sondern 66.000 Kilometer Strecke hätte, dann müssten wir ja doppelt so viel Schiene instand halten. Wir könnten aber nicht doppelt so viele Menschen auf der Schiene transportieren. Da ist es besser, man nimmt das Geld und macht die 33.000 Kilometer besser, hat man mehr für Umwelt, mehr für Güterverkehr getan als in der Fläche. Insofern passt das zusammen. Aber es ist eben wichtig, und jetzt sind wir wieder bei unserem Projekt, dass die Strecken, wo die Eisenbahn da ist und wo sie hochattraktiv ist, da muss sie auch gucken, dass sie attraktiv bleibt und auch vorankommt. Weil auch zwischen Ulm und Augsburg ist die Strecke von 1860 wahrscheinlich oder in der Größenordnung und erfüllt auch nicht alle Anforderungen, insbesondere nicht die Verkehrsmengen, die heute da schon abgewickelt werden. Das haben die unsere Ahnen nicht gedacht, dass da mal so viele Züge und so viele Menschen mit der Bahn fahren. Und daher ist die Strecke natürlich absolut an ihrer Belastungsgrenze und es macht Sinn, eine neue Strecke zu bauen und die Bestandsstrecke, das ist ja immer der große Vorteil, dann noch besser mit Nahverkehr bedienen zu können. Also würde man ja sofort einen Halbstundentakt RB, Halbstundentakt RE würde man da fahren können. Man könnte vielleicht den einen oder anderen zusätzlichen Halt noch bauen. Es wäre ja eine wunderbare Strecke, wo der Nahverkehr sich auch nicht in die Quere käme mit Güter- und Fernverkehr, der dann auf der Neubaustrecke abgewickelt werden kann. Dort überall, wo wir das gemacht haben, das ist ja in Deutschland jetzt schon an vielen Stellen auch passiert, gab es ja in Summe für das gesamte System immer einen Aufschwung. Also das profitiert ja von der Neubaustrecke, das wird ja oft gedacht, nur da fährt ja nur der Fernverkehr. Das stimmt überhaupt nicht. Die Bestandsstrecke wird dann eben stark entlastet, der Fernverkehr fährt dann dort nicht mehr so dicht und man hat den Güterverkehr insbesondere nachts weg und kann dann eben auf den Bestandsstrecken viel, viel besseren Nahverkehr machen, der auch viel zuverlässiger funktioniert.
170. Geburtstag feiert unsere Bestandsstrecke dieses
Jahr. Da habe ich gar nicht so schlecht geschätzt.
Ja, absolut.
Sie hatten vorher schon auf die Pro-Kopf-Investitionen angespielt. Bedeutet eine höhere Pro-Kopf-Investition gleich bessere Infrastruktur oder ist es auch einfach die Art und Weise, wie man das Geld einsetzt?
Naja, also es ist so, dass wie man bauen muss, ist natürlich ein bisschen ein Unterschied, ob man komplett flaches Land hat mit keiner Besiedelung oder ob man ein sehr dicht besiedeltes Land hat, wie es Deutschland ist, oder ob man sogar topografische Herausforderungen hat, also Mittelgebirge, Täler, Brücken, alles das. Also das ist natürlich ein Unterschied. Aber ich sag mal, da sind wir ja in Deutschland, haben wir sicherlich Herausforderungen, weil es dicht besiedelt und hat nicht immer eine leichte Topografie. Aber ich würde sagen, dass die Schweizer und die Österreicher es auch nicht leicht haben. Ja, die haben halt viel Gebirge und sind dort, wo sie dann leben können, auch viele. Insofern ist das eigentlich aus meiner Sicht nicht das Problem, sondern es wesentlich ist, dass man die Projekte angeht und dass man welche umsetzt. Und wenn man das vergleicht etwa mit China, ja, die haben uns massiv überholt, haben auch keine einfache Topografie, bauen viel mehr Neubaustrecken, auch die Spanier. Und da sage ich, naja, also ich sehe nicht, was in Deutschland irgendwie uns daran hindern soll, dass wir nicht ein gleich großes Hochgeschwindigkeitsnetz wie Spanien haben, zum Beispiel. Ja. Also da gibt es aus meiner Sicht kein Limit, warum das bei uns anders andere Voraussetzungen sein sollten.
Jetzt auch nochmal zum Thema Finanzierung. Die Schweizer haben einen sogenannten Bahninfrastrukturfonds, in dem Geld für die Sanierung und den Netzausbau der kommenden Jahre liegt. Wir müssen jedes Haushaltsjahr wieder bangen. Macht Sie das neidisch?
Ja, also bei Eisenbahn kann man immer auf die Schweiz neidisch sein. das ist klar, wenn man dort mal unterwegs war, weiß man das. Auf der anderen Seite hilft ja das Neidigsein alleine nicht weiter, sondern die Frage ist ja, wie kriegen wir unter den Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, auch was hin? Und man kann ja auch Rahmenbedingungen verändern. Und klar ist, dass ein Problem in Deutschland jedenfalls ist, dass solche Infrastrukturausbauthemen, jetzt das trifft ja nicht nur die Schiene, ja auch Straßen oder Wasserwege, sehr davon profitieren würden, wenn man eine mehrjährige, klare Finanzierungsperspektive hat, weil man dann eben nicht immer wieder von vorne in Frage stellt, wird das jetzt gemacht oder nicht. Wir haben ja solche Fälle gehabt, wo Projekte, die mitten im Bau waren, gestoppt wurden. Das berühmte Beispiel ist ja das Verkehrsprojekt Deutsche Einheit zwischen Erfurt und Bamberg. Das hatte ja ungefähr 10 Jahre einen Baustopp, also standen dann die Brücken in der Landschaft ohne Schienen. Heute kann sich keiner mehr wegdenken, dass man zwischen Berlin und München nicht mehr in 4 Stunden fahrt, darf man nicht vergessen. Vor weniger als 10 Jahren sind wir da noch 6 Stunden mit der Bahn gefahren. Hat den Eisenbahnverkehr hat extrem geboomt, Flugverkehr hat sich reduziert, die Leute sind viel zufrieden damit, werden wir dort irgendwann relativ bald auch alle halben Stundentakt sehen. Also das heißt, sie gehen einfach zum Bahnhof und können von Berlin nach München fahren. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Und trotzdem hat es eben diese Probleme gegeben und wir haben so ein Projekt, das übrigens ungefähr die gleiche Länge hat wie das jetzt zwischen Ulm und Augsburg. Und das hat man eben an der Stelle da hat man dann gesehen, was das für einen Rieseneffekt hat. Ja. Und da würde auch heute keiner mehr sagen, also es ist keine Frage, ob das sinnvoll war und ob man das gebraucht hat. Und das ist einfach allen klar und die nutzen ja auch alle die Strecken, dass das gut war. Vielleicht ein letzter Punkt, den ich da vielleicht noch gerne sagen möchte, ist, weil es ja immer heißt, braucht man diese Großprojekte. Man muss sagen, dass alle Bahnstrecken, die wir heute nutzen, zu ihrer Zeit Großprojekte waren. Also das ist, es gibt keine Eisenbahnstrecke, die gebaut wurde, die nicht ein Großprojekt war. Auch sowas S-Bahn-Stammstrecke in München war in den 70er Jahren ein riesiges Projekt. Ja? Jetzt machen wir wieder eine, aber auch eben damals die erste Strecke zwischen Ulm und Augsburg, können Sie ja mal erforschen, war auch ein großes Projekt. Ja? Das war der, die Leute waren außer sich, das war eine Riesensache. Und wir sind heute wahnsinnig froh, dass die Menschen damals und das, dort ist ja noch viel Handarbeit und alles gewesen, die das gebaut haben. Ja, die hatten Probleme mit Seuchen und alles, was so gab. Dass die das damals gemacht haben, weil wir heute immer noch drüber fahren und gerne auch uns auch freuen, dass es vergleichsweise eine gute Strecke ist. Und alles, was wir in Deutschland heute an Verkehrsinfrastruktur haben, waren Großprojekte unserer Vorfahren. Und wir nutzen die einfach so und tun so, als wären die schon immer da gewesen, was totaler Quatsch ist. Die waren nicht da, sondern haben sich Leute für entschieden. Und die haben die Widrigkeiten des wo geht es eigentlich lang und was muss da gemacht werden, des Baus, alles mitgemacht, Finanzierung. Und wir sind heute sehr froh und niemand würde irgendeine der Strecken, die einmal gebaut wurden, in Frage stellen. Und das sollten wir uns immer vor Augen halten, wenn man in dieser Diskussion jetzt ist, bei jeder Strecke, ja braucht es die oder nicht oder wie. Das ist aus sozusagen in der Perspektive, in der wir denken müssten, für solche Projekte, die über Jahrhunderte dastehen, wenn sie dann einst mal gebaut wurden, dass das eigentlich die Sichtweise ist, die man einnehmen muss. Und eher die Frage stellt, wie macht man es eigentlich möglich? Es gibt ja berechtigt Einsprüche und sagt, das ist keine gute Idee, haben wir eine bessere, wie können wir das so machen, dass die das ist ja völlig richtig. Das ist auch der Kern der Arbeit. Aber man sollte nicht in den Gedanken verfallen, zu sagen, das ist jetzt irgendwie kurzfristig und brauchen wir irgendwas jetzt genau da und muss das irgendwie jetzt sein. Wenn das unsere Vorfahren gemacht hätten, dann gäbe es Deutschland nicht in dieser Form und viele unserer Lebensentwürfe, fast alle, wären unmöglich, weil wir in der Postkutsche sitzen würden oder wo auch immer. Ja. Das waren alles technologische Meisterleistungen und Großprojekte und visionärste Themen, wo die nicht mal wussten, was, die konnten sich gar nicht vorstellen, was wir da alles machen heute damit. Und genauso müssen wir denken, wenn wir was beitragen wollen zur Entwicklung unserer Gesellschaft über nicht nur den eigenen Lebenshorizont, sondern darüber hinaus.
Das finde ich eine sehr schöne Sichtweise. Dessen sollte man sich immer wieder bewusst werden, ja. Ein kleines Gedankenspiel haben wir noch dabei. Sie sitzt im Zug und irgendwas läuft nicht wie geplant. Die Menschen vor und hinter Ihnen fangen vielleicht ein bisschen an zu schimpfen, zu meckern. Reagieren Sie?
Ich weiß, dass ich mich auf die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die im Betriebsdienst sind, hundertprozentig verlassen kann. Und ich weiß, wie Zugchefinnen und Zugchefs arbeiten, die die Ansagen machen. Ich weiß, wie die Leute in der Verkehrsleitung der EVUs arbeiten, wie die Leute in unserer Netzleitzentrale oder in der Betriebszentrale, die Fahrdienstleiter arbeiten. Das ist mir alles völlig klar und da sitzen Profis. Und die machen in aller Regel wirklich das Beste. Das, was ich im meisten Fällen mache, wenn irgendwas Größeres ist oder so, dann gehe ich eher zur Zugchefin und zum Zugchef und bedanke mich und sage, dass die das toll gemacht haben. Weil in diesen Situationen, die oft auch sehr schwierig sein können, wenn sie zum Beispiel Personenunfall oder sowas im Zug haben, da merkt man richtig, dass man sich auf die Leute wirklich verlassen kann und dass die in wirklich aller Regel ihren Job sehr gut machen und dass man da als Bürotäter, so wie ich es einer bin, da besser beraten ist, Danke zu sagen und zu sagen, Mensch, habt ihr gut gemacht, und so ist es nämlich auch wirklich.
Herr Dr. Nagel, ich habe noch schnell drei Begriffe für Sie. Sie dürfen mir kurz erklären, was Ihnen dazu einfällt. Erster Begriff wäre Gemeinwohl.
Ja, Gemeinwohl ist für mich das Denken an die gesamte Gesellschaft und das, was wir als Beitrag leisten können für die Gesellschaft, die ja im Ist und auch in der Zukunft davon Nutzen haben soll, dass es die Eisenbahn gibt.
Zweiter Begriff wäre Shinkansen. Gemeint sind
die japanischen
Hochgeschwindigkeitszüge, genau.
Ja, also beeindruckend, aber ich sage immer, wer es richtig kompliziert und schwierig haben will, der muss nach Deutschland gehen.
Dritter Begriff, Netzabdeckung.
Naja, die Netzabdeckung, da denkt man an Mobilfunk, ehrlicherweise. Und das ist auch so ein Punkt, wer das mal mitverfolgt hat, da sind wir richtig vorangekommen in Deutschland. Ist viel besser geworden mit dem Telefonieren im Zug und mit der IT-Anbindung. Redet man gar nicht drüber und weiß man auch gar nicht mehr, wie schlecht es mal war. Aber Sie können ja mal eine Probe machen. Also auf fast allen Hauptstrecken können Sie eigentlich völlig ohne Unterbrechung mittlerweile telefonieren. Und da ist echt was vorangegangen. Und das fehlt mir immer so ein bisschen, dass man immer sozusagen das nächste Schlechte sieht und sich auch schwer erinnert, was mal besser geworden ist. Aber an der Stelle ist es wirklich besser geworden.
Wir werden es wieder austesten auf unserer Fahrt nach Hause.
Gleich mal lostelefonieren jetzt hier und dann beim Aussteigen in Augsburg oder in Ulm gucken, wie oft es abgebrochen ist. Ich würde sagen, maximal ein oder zwei Mal.
Wir geben Bescheid.
Ja.
Ganz, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und die spannenden Erklärungen.
Gerne, gerne.
Vielen Dank Ihnen. Tschüss, so. Andrea.
Ciao, Theresa. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast vom Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Es sprachen Andrea Morgenstern und Theresa Wiesmeier. Redaktion Andrea Morgenstern und Jakob Neumann. Produktion und Schnitt Jakob Neumann.